Vis-à-vis.
Ich muss sagen, ich habe dieses Gespräch vorbereitet und mich da erstmal selbst erwischt bei einer totalen Klischeedenke. Und zwar, Sie führen 4 Unternehmen. Sie sind Präsidentin des Verbands Deutscher Unternehmerinnen und daneben haben Sie noch zahlreiche Ehrenämter. Und da habe ich mich wirklich Klischee direkt gefragt, Mensch, wie macht denn diese Frau das alles? Was man ja bei einem Mann, auch das Klischee, irgendwie sich nicht fragt. Ärgert Sie sowas, dass irgendwie dieser Reflex noch da zu sein scheint? Auch bei mir, ich bin ja auch eine Frau.
Da ich kein Mann bin, fehlt mir da ein bisschen so der Vergleich. Aber Sie haben recht, das ist eine Frage, die vorwiegend Frauen gestellt wird. Und ich kann Ihnen versichern, mein Tag hat auch nur 24 Stunden Freudsche Fehlleistung.
48 wäre sehr gut.
Genau. Aber ich habe ein ganz hervorragendes Backoffice. Und ich glaube, das, was erfolgreichen Unternehmerinnen gut gelingt, ist das Delegieren. Das ist wichtig, sonst kann man all das eben nicht unter einen Hut bringen.
Aber warum wird denn da noch so ein Unterschied gemacht zwischen Männern und Frauen, zwischen Unternehmern und Unternehmerinnen?
Das ist insofern ein Kuriosum, was daher rührt, dass wir quantitativ noch keine Gleichheit haben. Mhm. Wir haben in Deutschland aktuell etwas über 30%, es sind, glaube ich, sogar etwas über 35% unternehmerisch tätige Frauen. Und dennoch ist es eben, wir haben noch keine Parität an der Stelle. Das heißt, alleine quantitativ gibt es weniger von uns als männliche Pendants. Das ist die eine Begründung und die andere ist, dass wir sehen, auch bei den Gründungen hinken wir etwas hinterher. Und da sind die Zahlen übrigens nicht ganz so gut. Wenn wir uns mal die Zahlen des Startup-Verbandes anschauen, die das immer regelmäßig erheben, stellen wir fest, dass zum Beispiel im Bereich der Startup-Gründungen nur 20% der Gründungen von Frauen getätigt werden.
Und woran liegt das? Was würden Sie sagen?
Das ist ein weites Feld. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind es natürlich die Rahmenbedingungen. Wir haben nach wie vor Schwierigkeiten, zum Beispiel, wenn es um ausreichende Anzahl an Kinderbetreuungsplätzen geht. Das ist mit einer der großen Bremsen in dem Bereich. Das zweite ist, dass wir mit dem Ehegattensplitting noch ein steuerliches Anreizmodell haben, was eine komplett andere Lebensplanung protegiert, staatlich finanziert. Das heißt, für viele Frauen, die jung sind, die sich mit dem Gedanken tragen, entweder Karriere zu machen oder Kinder zu kriegen, stellt sich dann oftmals eher die Frage, na gut, ich kriege dann die Kinder und dann bin ich auch erstmal eine Zeit lang zu Hause, weil es steuerlich durch das Ehegattensplitting einfach einen Anreiz dafür gibt. So. Also das sind nochmal so die steuerlichen Rahmenbedingungen, die dazu führen. Und last but not least, bin ich davon überzeugt, dass wir gut daran tun, wenn wir mehr Vorbilder in dem Bereich hätten. Also alles, was sich junge Frauen vorstellen können, weil sie dafür Vorbilder haben, macht auch Lust darauf, selber in die entsprechenden Richtungen zu gehen. Und an der Stelle fehlen uns einfach die sichtbaren Vorbilder auf den Podien und eben in der Tagesschau, sage ich mal, abends oder überall. Die Sichtbarkeit müssen wir da an der Stelle erhöhen.
Sie selbst haben ja mit 26 Jahren Ihr erstes Unternehmen gegründet. Hatten Sie damals denn Vorbilder, nach denen die sich richten konnten oder zumindest ein Netzwerk, auf das Sie sich da stützen konnten von anderen Frauen?
Sowohl als auch. Also eine große Impulsgeberin für mich war meine Mutter, Überraschung. Das ist übrigens, das deckt sich mit der Aussage vieler Unternehmerinnen. Also viele Frauen sagen sehr oft, meine Mutter war für mich ein ganz großes Vorbild. Und meine Mutter war für mich insofern ein Vorbild, weil sie mir immer wieder gesagt hat, mach dich nie abhängig vom Geldbeutel eines Mannes. So, also dieses Momentum, niemals sich in eine Abhängigkeit zu begeben, das war für mich ein ganz, ganz starkes Motiv, mich selbstständig zu machen. Und dann darf man nicht vergessen, ich habe eine eigene Zuwanderungsgeschichte. Meine Mutter war zwar Deutsche, aber mein Vater war Iraner. Und aufgewachsen bin ich im Iran. Und man ist erstaunt darüber, dass es Länder gibt, bei denen das Selbstständigsein einen völlig anderen Stellenwert hat. Also wir sind hier in Deutschland, glaube ich, mit unserem ausgeprägten Sicherheitsdenken ein Land, was unternehmerisch tätig zu sein immer noch so als etwas total Riskantes ansieht. Das ist in einigen Ländern anders. Im Iran ist das anders. Und insofern bin ich in einem Land aufgewachsen, bei dem das etwas total Normales ist. Insofern war das für mich nicht unbedingt so der Paradigmenwechsel, sage ich mal. Also jetzt nicht unbedingt so ein Bohei, sondern es war für mich immer eine Option, mich selbstständig zu machen. Und das wichtigste Netzwerk, was ich hatte zu dem Zeitpunkt, war das familiäre Netzwerk. Das ist bis heute wichtig, wenn sich Menschen selbstständig machen, wenn sie in die Gründung gehen, dass sie Netzwerke haben, und ein stabiles familiäres oder Freundesnetzwerk ist Gold wert.
Und Ihr Verband, also der Verband Deutscher Unternehmerinnen, der ist ja auch jetzt mittlerweile ein Netzwerk, wo es dann zum Beispiel auch Mentorenprogramme gibt. Dieser Verband, der wird jetzt 70 Jahre alt, und ich habe gelesen, Unternehmerinnen damals, als er gegründet worden ist, die galten als Nelke im Knopfloch der deutschen Wirtschaft. Was soll das denn bitte heißen?
Ja, damit ist eigentlich gemeint, dass in der Außenwahrnehmung, die ja damals sehr, sehr männlich dominiert war, Frauen eigentlich als Unternehmerinnen keine Rolle gespielt haben. Und ihre Erscheinung in dem Moment, wo sie gesagt haben, wir schließen uns zusammen, wir gründen diesen Verein, weil uns sonst der Zugang zu den anderen Verbänden und Vereinigungen verwehrt bleibt, das war damals so, das wurde sehr misstrauisch beäugt und als eine eher vorübergehende Erscheinung wahrgenommen, die man vielleicht so ein bisschen so in die Abteilung Kosmetik reinbuxieren kann. Also nice to have, aber auch nicht wirklich ernst zu nehmen. Und das ist etwas, was die Damen, die Gründer, Mütter unseres Verbandes damals über einen wirklich langen Zeitraum sehr, sehr beschäftigt hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also genau da nochmal so sich diesen Platz zu erkämpfen in einer extrem männerdominierten Verbändelandschaft und Wirtschaftslandschaft, das war eines der Hauptanliegen der Gründermütter.
Ich spreche mit Jasmin Arbabian-Vogel. Sie ist Präsidentin des Verbands Deutscher Unternehmerinnen. Wir haben jetzt das Jahr 2024 und wir haben gehört, es gibt immer noch Unterschiede zwischen Männern und Frauen an der Unternehmensspitze. Müssen sich denn Frauen auch noch immer in dieser Welt so gegen Männer behaupten, wie das damals bei der Gründung des Verbands der Fall war? Oder sind Frauen als Unternehmerinnen, als Chefinnen mehr anerkannt?
Die Akzeptanz ist natürlich gestiegen, klar. Wenn 38% der Unternehmen von weiblichen Personen geführt werden, dann können wir schon davon ausgehen, dass sich in der Zwischenzeit was geändert hat. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass sie nach wie vor noch an bestimmten Stellen, ich würde fast sagen, mit den gleichen Problematiken zu kämpfen haben wie vor 10 oder 20 Jahren. In der Beschaffung von Kapital zum Beispiel ist es nach wie vor schwierig, weil sie auf Banken treffen, die, und das ist bis heute so übrigens, die sagen, ich würde lieber mit ihrem Vater oder mit ihrem Ehemann sprechen, wenn dort zum Beispiel eine junge Gründerin sitzt, die sagt, ich hätte gerne Knete von dir, liebe Bank. So. Die Vorurteile, die uns begegnen zum Beispiel.
Was sind das genau?
Wenn es zum Beispiel um die Finanzierung durch alternative Wege geht, zum Beispiel indem man sich auf dem Markt von privaten Kapitalgebern Risikokapital geben lässt, dann sehen wir, dass Frauen sehr unterschiedlich bewertet werden im Vergleich zu ihren männlichen Pendant. Also bei Männern wird immer wird sehr gerne gefragt, was sind die Visionen für die Zukunft, die dann allerdings, wenn Frauen sie formulieren, oftmals als etwas Spinnertes abgetan werden. Also da sind logischerweise, weil auf der Seite der Kapitalgeber oftmals Männer sitzen, dann doch die Vorstellungen, was Visionen zum Beispiel anbelangt in Bezug auf Ideen, in Bezug auf die Unternehmensführung. Diese Visionen werden sehr unterschiedlich bewertet, wenn sie von Frauen oder von Männern artikuliert werden.
Und die trauen das den Männern dann eher zu, dass sie das tatsächlich erfüllen, oder?
Absolut. Mhm. Und das sind diese wirksamen Unconscious Bias, also die Stereotype, die in den Köpfen bei uns noch sehr, sehr wirksam sind.
Wir haben ja mittlerweile eine Frauenquote. Ich weiß, Sie sind auch sehr dafür, für eine Frauenquote, sowohl ja im Aufsichtsrat als auch im Vorstand bei den großen Unternehmen. Wirkt das aus Ihrer Sicht schon und reicht das auch oder müsste da noch was getan werden?
Auch da stellen wir fest, die gute Nachricht ist, die Quote wirkt. Die schlechte ist, sie wirkt nur immer so viel, wie sie muss. Bei der Quote für Aufsichtsräte haben wir ja schon seit vielen Jahren die Quote. Und wir stellen fest, dass die Unternehmen ihrer Verpflichtung nachgekommen sind. Sie haben ihre Boards, ihre Aufsichtsräte entsprechend besetzt, aber sie sind auch keinen Schritt weitergegangen. Es ist also bei mittlerweile etwas über 30% geblieben und offensichtlich bewegt sich an der Stelle nichts. Das war übrigens mit eines der Hauptgründe, warum wir unsere Blockadehaltung aufgegeben haben, die wir ursprünglich mal hatten in Bezug auf die Einführung der Quote für die operative Ebene, also für die Vorstandsebene, weil wir gesehen haben, sie wirkt und wir brauchen sie, weil ohne Quote bewegt sich eben nichts. Deswegen versuchen wir immer wieder deutlich zu machen, eigentlich ist die Quote nicht unser Lieblingsprojekt. Es ist nichts, was wir eigentlich haben wollen. Wir brauchen sie nur als Instrument. Und die beste Quote ist die, die wir irgendwann nicht mehr brauchen, weil das, was wir eigentlich damit als Ergebnis haben wollten, eingesetzt ist.
Und das ist ja vor allem jetzt auch erstmal nur auf den obersten Ebenen. Also sieht man schon so einen Effekt, dass es auch in den Ebenen darunter wirkt, dass es dahin wirkt, oder dauert das alles noch? Wann haben wir denn Gleichstellung?
Also ich bin ja ein großer Fan paritätischer Besetzungen. Wann haben wir Gleichstellung? Ja, Parität ist eines der Möglichkeiten, um Gleichstellung zu erzielen. Und auch wenn immer wieder gesagt wird, die Quote ist eher ein Nischenthema, weil es ein Elite-Thema ist. Was nützt es den Frauen in den unteren Ebenen, wenn an der Spitze die 30% oder die 50% irgendwann erfüllt wird? Ich kann dazu nur sagen, doch, es ist eben kein Elite-Thema, weil wir immer eine kritische Masse an Frauen brauchen, in den Unternehmen, in den Positionen, damit sich sozusagen das auf allen anderen Ebenen auch quasi auszahlt, beziehungsweise wir auf allen anderen Ebenen dann entsprechend auch mehr Frauen haben werden. Also wir brauchen die Frauen an der Spitze, damit sich in der Unternehmenskultur in Summe etwas ändert.
Würden Sie sagen, Frau Ababian-Vogel, dass eigentlich Frauen die besseren Unternehmer sind als die Männer?
Vom Herz oder vom Bauch her würde ich sagen, wir machen es besser. Aber ehrlicherweise stimmt das ja nicht. Also Frauen sind nicht die besseren Menschen. Frauen sind auch nicht zwingend immer sozialer als Männer. Aber es gibt einen Unterschied zwischen der Art, wie Frauen ihre Unternehmungen führen und der Art, wie Männer es tun. Und das meine ich gar nicht in Bezug auf eine wettbewerbsartige Art. Also es ist gar kein Wettbewerb. Uns Frauen sind einfach andere Dinge für einen langen Zeitraum deutlich wichtiger. Also das Thema Nachhaltigkeit, das Thema in stärkeren oder in längerfristigen Perspektiven zu denken. Das ist etwas, worin wir Frauen uns deutlich unterscheiden, als es bei den Männern der Fall ist. Das heißt, das, was wir tun, tun wir immer mit einem anderen Impact für die Laufzeit, also für die Nachhaltigkeit, in der wir es tun. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der soziale Aspekt, nämlich der Aspekt, wie führe ich mein Unternehmen? Ist es ein Ort, wo sich meine Mitarbeitenden wohlfühlen? Das hat einen anderen Stellenwert für Frauen und für Unternehmungen, die von Frauen geführt werden, als es für Männer der Fall ist.
Frau Ababian-Vogel, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.